Tag auch, der Hamburger Sportverein verliert sein Heimspiel gegen den BVB mit 2:5 und lässt uns erneut relativ ernüchternd zurück, auch wenn der HSV es geschafft hat, in einer einzigen Halbzeit genauso viele Tore zu schießen wie in den 9 Spielen zuvor, nämlich ganze 2. Aber da wären wir schon bei einem der Probleme, dass uns Fans eigentlich nur noch Galgenhumor hilft. Genau das haben ja die Fans auch bewiesen im Stadion, wie ich fand, als sie nach dem 0:4 die Laola durchs Stadion haben wippen lassen. Oder auch als Lotto King Karl meiner Meinung nach völlig unangebracht und völlig unverschämt und unverhältnismäßig die beiden Tore von Nikolai Müller hat feiern lassen. Und dann ist es ja immer so, stand ja 0:4 und dann hat Nikolai Müller ein Tor geschossen, dann heißt es Tor für den HSV und nur der HSV und dann schrien alle 1 und dann Dortmund und dann sollte man ja mal 0 schreien, haben auch einige. Aber selbst für mich am Fernseher war es deutlich zu spüren und deutlich zu hören, dass da einige auch 4 geschrien haben. Und als wir nachher das 2:5 geschossen haben, genau das Gleiche, nämlich dass jetzt gefühlt, sag ich mal, die Hälfte im Stadion 0 geschrien hat, so wie es sich gehört oder wie es normalerweise üblich ist. Aber die andere Hälfte hat definitiv auch 5 geschrien. Und ja, das hat mich gefreut, muss ich sagen, dass wir zumindest noch einige im Stadion hatten, die ihren Humor nicht verloren haben, beziehungsweise auch die passende Reaktion auf diese völlig unangemessene Stadionabfeierei reagiert haben. Großartig. Ja, nicht großartig war natürlich die Leistung unseres Hamburger Sportvereins. Ich fand die Feierlichkeiten für Uwe Seeler schon so ein bisschen schlecht. Ja, also die war jetzt irgendwie meiner Meinung nach, zumindest was im Fernsehen rüberkam, nicht so wirklich angemessen. Das war so ein bisschen halbherzig. Aber letztendlich ja auch egal. Und ja, als das Spiel dann losging, nach 4 Minuten stand es schon 0:1 und nach 27 Minuten 0:3. Ihr wisst das alles. Ich denke, ich brauche das alles gar nicht wiederholen. Und ja, das war einfach nur armselig. Ich empfand den Hamburger Sportverein deutlich anders als in den allermeisten Spielen in dieser Saison. Ich habe ja hier oft in diesen Podcast-Folgen nach dem jeweiligen Spiel gesagt, dass ich die Einstellung eigentlich unserer Mannschaft gut fand, gut bis sehr gut, und dass wir dann irgendwann in der zweiten Halbzeit zusammengebrochen sind. Das Ganze wurde ja auch, sage ich mal, untermauert mit einer Statistik, die ich gehört hatte. Weiß jetzt nicht, ob sie wirklich stimmt, aber ich habe sie so aufgeschnappt vor dem Dortmund-Spiel, dass der HSV die Mannschaft ist mit den wenigsten Gegentoren in der ersten Halbzeit, denn wir hatten, glaube ich, nur ein einziges Gegentor bekommen in den ersten 9 Spielen in der ersten Halbzeit. Das stützt so ein bisschen meine These, dass eigentlich es an der Einstellung unserer Mannschaft ja in den letzten Jahren überhaupt nicht oder in den letzten Wochen nicht gefehlt hat, sondern dass wir da eher handwerkliche Fehler machen und irgendwie die Mannschaft so ein bisschen planlos ist. Und wenn du dann nicht mehr über den Kampf kommen kannst, dann wird es halt schwierig. Ja, in diesem Spiel war das anders. Der HSV wurde kalt erwischt nach 4 Minuten. Klar, okay. Aber mit einer, ich sag jetzt mal, ordentlichen Einstellung hätte man nicht nach 27 Minuten schon 0:3 zurückliegen müssen. Und da finde ich es fast sogar ein bisschen befremdlich, dass man dann doch in der zweiten Halbzeit dann doch noch zeigt, dass es irgendwie geht. Da denkt man natürlich als nicht fußballspielender Fan, wieso habt ihr das nicht gleich von Anfang an gezeigt? Also das war schwierig, sage ich mal, zu vermitteln für mich. Und ich fand, die Mannschaft war deutlich verunsicherter und deutlich schlechter eingestellt als in den Spielen zuvor. Und das vor 57.000, da will ich jetzt gar nicht mit Uwe Seelers Geburtstag kommen, aber das vor einem ausverkauften Haus, da merkt man schon diese ganze Problematik, die beim HSV steckt, denn das hat natürlich keine körperlichen Defizite, das hat natürlich mentale Defizite. Und das zieht sich aber wie ein roter Faden jetzt schon seit Jahren durch den HSV. Deswegen, wir werden ja immer ohnmächtiger, ne? Wer hat denn jetzt die Schuld? Also ich finde, du kannst auch den Spielern, auf das Spiel gestern bezogen, nehmen wir da mal Nikolai Müller wirklich von aus, nicht nur, weil er 2 Tore geschossen hat, sondern weil er der Einzige war, der wirklich über 90 Minuten mir ganz positiv aufgefallen ist. Auch ein Luca Waldschmidt kann man vielleicht ein Stück weit rausnehmen, denn als endlich dieser mittlerweile wirklich unerträglich spielende Lasogga, also das ist ja Also der Mann muss sich wirklich, und da nehme ich das Wort auch bewusst im Mund, der Mann muss sich doch wirklich schämen, wenn du siehst, dass ein Pierre-Michel Lasogga mehr Jahresgehalt bekommt als ein Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, der verdient weniger im Jahr als ein Lasogga. Und dann guck dir die Leistung von Aubameyang an, nicht nur gestern, aber auch gestern. Und dann guck dir das an, wie der da träge und gelangweilt über den Platz läuft, der Lasogga. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und Luca Waldschmidt, den würde ich auch noch aus der Kritik rausnehmen. Der hat, finde ich, zumindest eine gewisse Frische reingebracht. Auch ein Gregoritsch gefiel mir jetzt nicht so schlecht, aber das war natürlich wie die gesamte Mannschaft irgendwo nicht gut. Also die Spieler kann man mit diesen drei kleinen Ausnahmen irgendwie auch jetzt nicht mehr ausnehmen aus der Kritik. Das war definitiv viel zu wenig. Und wie man leider auch nicht mehr ausnehmen kann aus der Kritik, und das tut mir jetzt echt leid, aber das ist dann doch Markus Gisdol. Das war sein 5. Spiel als HSV-Trainer. Das war das 5. Mal eine andere taktische Formation. Das war das 5. Mal unterschiedliche Spieler. Das kannst du auch meiner Meinung nach nicht mehr erklären mit irgendwelchen roten Karten. Da werden Spieler verbrannt, ja, in Halilovic in die Startelf. Dann wird er gar nicht mehr berücksichtigt, geht nur noch auf die Tribüne. Andere Spieler wie Gregoritsch von der Tribüne in die Startelfen. Holpi spielt man nicht. Und so weiter und so fort. Man könnte das wirklich unzählige Male weiterziehen. Dann, ich sag mal, Sakai, der nun wirklich einer der wenigen Leistungsträger beim HSV ist, super rechts außen. Ja, der muss dann einmal eingesetzt werden in der defensiven Mittelfeld. Das macht er dann sogar auch überraschend gut. Und dann wird er gleich wieder im defensiven Mittelfeld eingestellt, wo man sagt, nein, dieser Spieler ist im Laufe seiner Bundesliga-Karriere nun wirklich ein rechter Verteidiger. Und da sollte man ihn auch stehen lassen. Da hat er auch seine besten Spiele gemacht. Und genau das Gleiche zu Nicola Müller und, und. Also Markus Gisdol, meiner Meinung nach, macht auch handwerkliche Fehler und gibt dieser Mannschaft sichtbar auch keine Stabilität. Ich glaube auch nicht, dass sie so wirklich an den Trainer glauben, was nicht heißt, dass sie ihn nicht mögen, aber dieser Trainer gibt keinen Halt aktuell, und ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt und ich wiederhole das jetzt, ich hätte ein deutlich besseres Gefühl, wenn Bruno Labbadia noch unser Trainer wäre, dass der Fußball war unansehnlich unter Bruno Labbadia, aber der ist jetzt auch nicht besser geworden unter einem anderen Trainer, unter einem sogenannten Konzepttrainer oder einem Offensivtrainer. Also dass es nicht am Trainer liegt, wissen wir alle. Aber ich hätte, glaube ich, ein besseres Gefühl, wenn Bruno Labbadia da gewesen wäre. Und ich stelle noch einmal die These auf. Ich hätte ein noch, nicht, dass man mir nachher nachsagt, dass ich immer den Bruno Labbadia der in Watte packe. Ich hätte ein noch deutlich besseres Gefühl, wenn Mirko Slomka noch unser Trainer wäre. Sprich also, wenn Dietmar Beiersdorfer, der seit 2,5 Jahren die Verantwortung trägt, wenn Dietmar Beiersdorfer überhaupt gar keinen Trainerwechsel gehabt hätte in 2,5 Jahren. Ich denke, dann wäre mein Gefühl noch besser, weil ich glaube, auch ein Mirko Slomka, ein guter Bundesliga-Trainer, übrigens genau wie Markus Gisdol auch oder Bruno Labbadia auch, aber auch ein Mirko Slomka, mit einem Mirko Slomka wären wir nicht abgestiegen, das glaube ich nicht, und schlechter als Platz 18 mit 2 Punkten nach 10 Spielen kann auch Mirko Slomka nicht spielen lassen. Also, und da sind wir dann. Natürlich machen die Spieler Fehler, und die sollte man nicht aus der Kritik rausnehmen. Natürlich macht auch Markus Gisdol Fehler, die sollte man auch nicht aus der Kritik rausnehmen. Auch sehr unglücklich von Herrn Gisdol, muss ich sagen, dann seine Aussagen nach dem Spiel, wo du einfach als Fan, der wir alle sind und die den HSV intensiv seit Jahren begleiten, wo du als Fan auch merkst, okay, der weiß es jetzt nicht besser, woher soll er es auch wissen? Der hat sich ja erst seit ein paar Wochen mit dem HSV intensiv beschäftigt. Aber dann zu sagen, also die Erwartungshaltung müssten hier mal beim HSV gesenkt werden. Ja, wer hat denn diese Erwartungshaltung entfacht, Herr Gisdol? Wer hat sie denn entfacht? Das war doch der Verein, das war doch ihr Chef, das war doch Herr Beiersdorfer, der 30 Millionen Euro im Sommer ausgibt, nachdem wir Platz 10 gespielt haben. Und wo dann der Investor sagte, ja, Platz 6 bis 8 und so weiter. Also ich meine, es sind ja nicht die Fans, die diese Erwartungshaltung schüren an den Verein, sondern es ist der Verein selbst, der diese Erwartungshaltung geschürt hat, ja. Und wenn dann Dietmar Beiersdorfer sich mit dem Mini-Messi dann schön ablichten lässt, aber dann abtaucht und sich dazu gar nicht mehr äußert, wenn der nicht funktioniert, ja, das ist doch dann nicht das Problem der Fans. Also ich denke, wir Fans reagieren da auf das, was der Verein uns vorlebt. Und klar, wenn du Platz 10 bist und dann gibst du 30 Millionen aus und, ich, ja, Fragt man Frankfurt-Fan, die gerade mal eine Relegation überlebt haben und dann im Anschluss für über 11 Millionen Spieler verkauft haben und nur für 2 Millionen eingekauft haben, dann ist die Erwartungshaltung beim Fan definitiv anders. Die ist natürlich deutlich geringer. Und wenn das dann leichter, wenn solch eine Situation es leichter macht für das Team, ja, dann muss man einfach sagen, Hut ab, Chapeau an Herrn Hübner und an Freddy Bobic und alle, die da Verantwortung haben. Dann ist das natürlich mal ein guter Job und der wurde beim HSV nicht gemacht. Also das war jetzt unglücklich von Markus Gisdol, da auf der einen Seite die Erwartungshaltung in Frage zu stellen von den Fans und das Zweite, das fand ich auch sehr, sehr unglücklich, dass er gesagt hat, er kann zwar die Pfiffe verstehen, aber es ist ja ein Existenzkampf, es geht jetzt nur alle gemeinsam und alle miteinander. Da hat Markus Gisdol natürlich recht, das ist nicht nur eine Floskel, sondern die hat ja auch einen Funken Wahrheit und die stimmt ja auch und das kann ich verstehen, dass er so denkt. Aber da merkst du halt, im Gegensatz zu Bruno Labbadia, ich meine, liebe Fans, wir hatten einen Trainer, der war dieses, ich kann es ja eigentlich schon gar nicht mehr hören, aber der ist ein echter HSVer. Leidenschaftlicher Hamburger und HSVer. Ja, so einen Trainer hatten wir, den haben wir vor wenigen Wochen erst vor die Tür gesetzt. Ja. Und Markus Gisdol ist das nicht, das mache ich ihm auch gar nicht zum Vorwurf, das ist auch völlig okay. Aber an solchen Aussagen merkt man, dass Markus Gisdol überhaupt gar keine Ahnung hat, sich nicht im Entferntesten vorstellen kann, wie wir Fans ticken und denken. Natürlich ist es wichtig, dass wir zusammenbleiben und natürlich war auch dieser Zusammenhalt zwischen den Fans und den Medien und der Stadt in den letzten Jahren auch ein kleiner Mosaikstein, dass wir zweimal die Relegation geschafft haben. Aber wie viel willst du noch von uns Fans einfordern? Ich meine, mal ganz ehrlich, ja, jedes Jahr werden die Eintrittspreise erhöht, ja, jedes Jahr macht der HSV aber die Mannschaft eine deutlich schlechtere Arbeit. Also die treuesten der Treuen, nämlich die Fans, ja, die werden auch noch in Anführungsstrichen bestraft damit, dass sie jährlich mehr Geld zahlen müssen für eine Eintrittskarte. Und dann wird nachher aber auch noch gesagt, ich kann zwar eure Pfiffe verstehen, aber komm, wir sind eine Einheit, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und bitte nicht auf die Mannschaft eindreschen. Klar, wenn die Mannschaft ausgepfiffen wird, wenn sie auf den Platz kommt, ist es ja klar, dass die verunsichert sind und dass eventuell das 0-4 relativ schnell nach dem Wiederanpfiff vielleicht auch ein bisschen auf die Kappe der Fans ging, weil sie diese Mannschaft damit sehr verunsichert hat. Das kann sein und das ist natürlich kontraproduktiv, aber es ist absolut menschlich zu verstehen und ich würde jetzt wirklich bitten, dass solche Sätze wie, wir müssen jetzt aber hier eine Einheit sein, dass die mal gelassen werden. Also ich meine, kein anderer Fußballfan in Deutschland zeigt mehr Größe und mehr Herzblut und mehr Durchhaltevermögen als ein HSV-Fan. Keiner. Absolut keiner. Und wenn dann auch bei uns irgendwann mal die Geduld reißt, da muss man sagen, was Herr Gisdol gesagt hat, ich kann die Pfiffe verstehen, aber dann darf man halt kein Komma setzen, Herr Gisdol, sondern einen Punkt. Ich kann die Pfiffe verstehen. Punkt. Ja. Und nichts weiter. Und dann geht's an die Mannschaft, dass man sagt, wir müssen uns den Respekt der Fans halt wiedergewinnen und das tun wir halt nur mit leidenschaftlichen Spielen. Also, ich hab's gesagt, natürlich dürfen wir die Spieler nicht in Watte packen, auch die Spieler spielen unter ihren Möglichkeiten und Verhältnissen und wenn sich dann Spieler wie Kleber Reis dann auch noch dann über Instagram noch lustig noch neue Tattoos machen lassen oder so, dann merkst du einfach, es haben viele Spieler auch überhaupt nicht kapiert, wie das Umfeld gerade tickt. Also ich sag mal, die Spieler sind hier absolut in die Pflicht genommen. Der Trainer ist ebenfalls absolut in die Pflicht genommen, endlich mal Stabilität in die Mannschaft zu bringen, im Sinne von zumindest mal ein erkennbares System spielen zu lassen und sich auch mal auf 13, 14, 15 Spieler zu fokussieren und denen dann auch den Rücken zu stärken und nicht ständig immer aus der Startelf, rein in die Startelf, wieder raus aus der Startelf, rein auf die Ersatzbank, rauf auf die Tribüne, wieder rauf auf die Ersatzbank. Das ist ein völliges Chaos und hin und her und es macht überhaupt gar keinen guten Eindruck. Also auch der Trainer ist dann in Frage zu stellen. Aber wer ist denn für das alles verantwortlich? Da muss ich sagen, ich meine, das wisst ihr, wie ich darüber denke, da fehlen mir die Worte, da ist es natürlich die Vereinsführung. Ja? Und das ist Dietmar Beiersdorfer als allererstes, es ist aber auch ein Bernhard Peters, es ist ein Joachim Hilke, es ist ein Wettstein, dessen Vorname ich jetzt aktuell gar nicht weiß. Das ist der absolut momentane Vorstand die Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn die Verantwortung heißt zurücktreten, dann ist es das, ja. Also ich weiß auch nicht, ob es dann noch besser wird, aber so weitermauschen wie bisher, das geht nicht. Ja, es sind dann auch Gesichter wie ein Jörn Wolf, der kann da vielleicht wenig für, oder auch ein Lotto King Karl oder wie der andere Stadionsprecher heißt. Aber du merkst, es fehlt das Fingerspitzengefühl. Wenn ein Jörn Wolf in Pressekonferenzen vor den Spielen, die ja auch auf HSV total übertragen werden, wenn du da so mit einem arroganten Lächeln sitzt, dann kriege ich halt das Kotzen als Fan. Oder wenn wir 0-4 zurückliegen und Nikolai Müller schießt ein Tor alleine vor dem Torwart, ich sage ja nicht, dass man sich dafür entschuldigen soll, aber dann müsste es hanseatischer Respekt sein, dass man sagt, Tor für den HSV, unser erstes Tor Nikolai Müller und Punkt. Und nicht noch Nikolai und dann Nikolai und dann dreimal den Namen rufen. Was für eine Scheiße. Komme ich da jetzt hin? Sind wir jetzt nur noch Event-Fans oder was? Sind wir nur noch Event-Fans? Beim letzten Spiel war ich da, da wird mir gesagt, naja, am Anfang waren es zumindest 52.000 und jetzt wollen mich diese Stadionsprecher für doof verkaufen und schreien auch noch dreimal Nikolai, ja, wenn wir 0-4 zurücklegen. Was für ein Armutszeugnis. Ja, da merkst du, da ist keine hanseatische Handschrift mehr da. Da ist nichts, worauf ich nur einen Funken stolz sein kann. Da ist nichts, was mir nur einen Funken Respekt einbringt. Das ist armselig bis ins letzte Detail. Furchtbar ist das. Ja, und dann kommt auch ein Karl Gernandt und der Aufsichtsrat, der dann sagt, hier, das Schiff ist leckgeschlagen, wir müssen um Schiff kümmern, nicht um Kapitän. Ja, ich sag mal, wer ist denn für dieses Schiff zuständig, für den Zustand des Schiffes? Das ist ja furchtbar. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Und ja gut, das habe ich jetzt hier schon so oft gesagt, ne? Aber das bringt ja anscheinend auch immer alles nicht. Also ob ich das hier ins Publikum, ja, ich kriege immer mehr Hörer, mehr oder weniger von Folge zu Folge. Das ist vielleicht dann ja auch ein schöner Nebeneffekt. Wenn es mal wieder kriselt, dann werden die HSV-Blogs oder in diesem Fall die Audio-Blogs oder Podcasts dann auch mal gehört. Höchstwahrscheinlich auch von anderen Fans, die sich dann einfeixen. Aber es ist ja peinlich, wenn du siehst, wie dieser Verein geführt wird. Es ist nur noch armselig. Es ist nur noch schlimm. Es ist nur noch, ja, hoher Fremdschämfaktor. Und das Unangenehme ist, wir wissen ja auch noch nicht mal eine Antwort. Also natürlich würde ich gefühlsmäßig sagen, gesamter Vorstand raus, gesamter Aufsichtsrat raus. Aber wissend weiß ich natürlich auch vom echten Leben da draußen in der Wirtschaft, dann ist es ja noch mehr Chaos. Also klar müssen es jetzt irgendwie diese Männer, die da sind, den Karren aus dem Dreck ziehen. Aber kommt mir doch jetzt bitte nicht damit, dass wir jetzt einen Sportchef bekommen und dann werden die Zeiten besser. Egal, also wenn du nur einen Funken Anstand hast, dann wirst du diese Position als Sportchef überhaupt nicht annehmen, weil das ist nicht nur eine Herkulesaufgabe, diese Aufgabe ist schier gigantisch unmöglich. Du bist abhängig von einem Mäzen, wo du über nie weißt, wie der funktioniert und welche Erwartungen er hat. Auf der anderen Seite hast du aber Spieler, die sehr teuer sind, auch teure Gehälter bekommen und die du niemals zu anderen Vereinen verkaufen wirst. Und wenn du mal einen hast, nehmen wir jetzt einfach nur mal als Beispiel, nur mal als loses Beispiel. Nikolai Müller würde seine Leistung von gestern konservieren und würde sie bis am Ende der Saison vielleicht durchziehen. Ja, dann wäre das ein Leistungsträger, wo man sagt, ja gut, für den kriegst du ja noch Geld, ja, aber dann wäre der einzige Leistungsträger weg, ja, wo du sagst, also es ist als Sportchef da ganz schwierig, weil halt so viele Fehler in den letzten Jahren gemacht worden sind, vor der Ausgliederung und nach der Ausgliederung. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, nach der Ausgliederung wurden sogar noch mehr Fehler gemacht. Ja, wir haben über 70 Spieler, die wir gewechselt haben. 5 Trainer, 3 Sportchefs. Ja, und der bekloppte Herr Gernandt fordert auch noch Stabilität in der Mannschaft. Also, wir haben das alles schon thematisiert. Es ist ein Chaos. Und dieses Chaos haben nicht die Fans zu verantworten. Die Fans haben da auf die Worte von Herrn Gernandt und von Herrn Rieckhoff gesetzt, dass man gesagt hat, dieser Verein braucht endlich wieder professionelle Führung und damals wurde sogar gesagt, exzellente Führung, aber professionelle Führung und professionelle Arbeit. Und die wurde halt mit 70 Spielerwechseln, 5 Trainern und 3 Sportchefs überhaupt in 2,5 Jahren zunichte gemacht, überhaupt nicht vorgewiesen. Es ist furchtbar. Eine Sache noch, da habe ich ja anscheinend merkwürdigerweise ja, wundere ich mich über mein Umfeld, dass ich höchstwahrscheinlich mit meiner Meinung in der Minderheit bin, denn um mich herum bei Twitter und Facebook und überall haben viele jetzt eine andere Meinung als ich zum nächsten Punkt, aber ich ganz persönlich, ich hoffe wirklich, dass Herr Kühne in der Winterpause nicht einen Euro mehr in diesen HSV steckt. Nicht einen Euro. Da gibt es so viele Sportjournalisten und Blogger und die sich da alle im Netz rumtun, die dann sagen, ja, der Kühne muss nochmal jetzt Geld rausholen, ne? 10, 20 Millionen und anders geht es ja nicht. Wir brauchen Innenverteidigung, defensives Mittelfeld und was wir da alles brauchen. Nein! Nein, auf gar keinen Fall. Herr Kühne soll bitte gar kein Geld mehr investieren. Null! Wir können uns schon freuen, wenn er sie nicht zurückzieht, denn wenn die Meldungen stimmen, die ich so ab und zu mal lese, dann zahlt der Kühne ja auch viele Spielergehälter. Das heißt also, wenn der Kühne sich zurückziehen würde, hätten wir ja auch schon gleich ein Problem, weil einige Spieler gar kein Gehalt mehr bekommen. Wir können ja froh sein, wenn er sich aus seinen aktuellen Aktivitäten nicht zurückzieht, aber er soll definitiv nicht einen Euro mehr investieren in diesen Verein. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben diese Schraube schon so überdreht, wir sollen sie nicht noch weiter überdrehen. Dann müssen wir halt mit den U23-Spielern nachrüsten. Ja, dann muss halt ein Götz und wie sie alle heißen, die müssen dann mehr spielen. Und wenn es nicht reicht und wenn wir damit zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte absteigen, dann hat das weder ein Gideon Jung oder ein Luca Waldschmidt oder ein Götz oder wie sie alle heißen zu verantworten, sondern dann ist das die Verantwortung der Vereinsoberen in den letzten Jahren. Aber wir sollten endlich mal aufhören, immer wieder nach Namen zu rufen oder nach Spielern, die uns sofort weiterhelfen. Ja, ist bei Wintertransfers meistens ja ein Witz. Gerade der HSV hat das ja in den letzten Jahren bewiesen, aber viele andere Vereine auch. Also Wintertransfers sind in der Regel teuer und bringen nicht viel. Aber immer dieser Ruf nach mehr, noch mehr Geld, der muss noch mehr machen. Also wenn er ein Fan ist, dann muss er noch mehr machen. Nein! Bitte keinen Euro mehr in diesen HSV stecken, keinen mehr. Ich glaube, wir müssen uns wirklich damit abfinden, dass wir einen ganz harten Schnitt bekommen am HSV. Ich glaube aktuell auch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir absteigen. Natürlich ist erst der zehnte Spieltag gespielt. Natürlich haben wir noch 24 Spiele vor uns und wir haben das Riesenglück, dass zum Beispiel mit Ingolstadt und Darmstadt da zwei Mannschaften sind, die zumindest, sag ich mal, was die Spielerwerte angehen, deutlich hinter dem Niveau des HSV stecken sollten über 34 Spiele. Ich stelle das absichtlich so ein bisschen jetzt in Frage, aber sollten wir hinter uns lassen, sodass wir immer noch eine Chance haben auf eine Relegation. Natürlich können wir immer noch in den nächsten 24 Spielen so viele Punkte holen, dass wir auch mit der Relegation nichts zu tun haben und mit dem Abstieg auch nicht. Aber das ist Stand heute am 6. November recht unwahrscheinlich und ich denke, wir sollten uns zumindest schon mal damit anfreunden, dass es für den HSV das erste Mal runtergeht. Und dann bleibe ich dabei, dass dann alles zusammenbricht, dass dann das Chaos, das wir jetzt schon haben, noch sichtbarer wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich bin jetzt nicht Experte in der Lizenzvergabe der Bundesliga, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV dann noch eine Lizenz bekommt für die zweite Liga, weil dort deutlich weniger Gelder zu generieren sind und. Klar, wir haben das damals schon bei Dortmund gesehen, alle Vereine sind gleich, manche sind gleicher. Vielleicht würde es dann damals wie bei Dortmund auch für den HSV dann eine Ausnahmeregelung geben. Ne? Zweitgrößte Stadt, Rieseninfrastruktur, 57.000er Stadion, irgendwie kann jetzt nicht absteigen oder kann jetzt nicht in den Amateurfußball zurückfallen. Ich sage ja auch nicht, dass ich das will. Aber was ich auf gar keinen Fall will, dass die Schraube immer noch weiter gedreht wird und noch mehr Kohle verbrannt wird und. Dann müssen wir, also lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne Schrecken. Da müssen wir einfach der Realität mal ins Auge sehen und müssen sagen, wir Fans, ich glaube wirklich, dass die Ausgliederung damals auch, dieses scheiß Wort, aber ich glaube, sie war damals auch alternativlos. Ich denke, wir dürfen uns keinen riesen Vorwurf machen, die diesen Verein zugrunde getragen haben, sowohl die Herren Gernand als auch den Herrn Beiersdorfer und auch, sorry jetzt Freunde, aber auch einige Fans, die viel zu spät aufgewacht sind. Ja, es gibt ja einige Blogs und einige Journalisten, die schon sehr frühzeitig und sehr rechtzeitig auf die Verfehlung hingewiesen haben. Die wurden dann oftmals bedacht mit irgendeinem Gebäsche und irgendeinem blöden, mit vielen unsachlichen Kommentaren. Ich mag es auch nicht, ehrlich gesagt, wenn man immer nur das Glas halb leer sieht. Ich finde auch, man muss da immer ein bisschen differenziertes sich angucken und ich persönlich bin auch eher ein Optimist als ein Pessimist, aber auch ich und selbst ich, der nun wirklich eher optimistisch ist, auch ich habe ja, ich, schon in der ersten Beiersdorfer Saison darauf hingewiesen, dass mir dies ein oder andere nicht gefällt, dass ich es nicht verstehe und dass ich glaube, dass es völlig falsch ist. Nicht? Als wir alleine schon mit die erste Amtshandlung für über 3 Millionen Jahresgehalten Lasogga zurückholen, ja, den ich schon in unserer Relegation-Saison nicht als wirklich stark empfand. Klar hat er die meisten Tore geschossen, auch das Tor in der Relegation geschossen, aber trotzdem hast du doch gesehen, wie fußballerisch limitiert er ist. Und das sind nur also ich will jetzt nicht die ganzen alten Kamellen wieder hochholen. Was ich damit nur sagen will, ist, also nicht nur ich, sondern viele andere auch, haben ja frühzeitig darauf hingewiesen, dass man sagt, also ist es das, was wir eigentlich wollten? Ist es das, was wir uns vorgestellt haben unter HSV Plus? Und dann sehen wir natürlich, nein, ist es nicht. Also insofern bleibt bei mir wie bei euch auch sicher ein riesen Fragezeichen im Kopf. Man darf die Spieler nicht in Watte packen. Die müssen auch berechtigt kritisiert werden dürfen. Leider macht sich Markus Gisdol in diesen Tagen auch wirklich stark. Steht er bei mir auch wirklich stark im Fokus der Kritik, weil er auch nach nur 5 Spielen, nicht nur in der Art, wie er arbeitet, der wirkt auch auf mich relativ hilflos. Also ich war bis jetzt bei keinem Training, aber man liest ja überall, dass er deutlich weniger trainieren lässt als Bruno Labbadia. Das ist immer okay, solange du Erfolg hast. Aber wenn du halt in 7 Spielen hintereinander kein Tor schießt und wir nach 10 Spielen immer noch 2 Punkte haben, dann ist das nicht zu verstehen. Es soll ja nicht heißen Gras fressen, aber es soll heißen halt gewisse Dinge intensivst trainieren, wie meinetwegen Standards. Das ist nur so ein einziges Beispiel. Dass man sagt, wir müssen uns durch Kleinigkeiten dann wieder hervorheben. Und das wird irgendwie überhaupt nicht gemacht. Ja, ich fand bei seinem allerersten Spiel bei Markus Gisdol, da hast du eine Handschrift erkannt gegen Hertha BSC, da spielten wir ganz schnell. Ob gut oder schlecht, wir haben ja verloren, aber da saß so eine Handschrift und schon im zweiten Spiel war es wieder komplett anders. Sehr merkwürdig. Also Markus Gisdol macht sich auch stark angreifbar, finde ich, in diesen Tagen und wirkt auf mich alles andere als gut. Also ich habe leider kein gutes Gefühl mit ihm auf der Trainerbank. Aber noch einmal, egal welchen Trainer ihr jetzt nennt, ja, aktuell habe ich das Gefühl, selbst ein Jürgen Klopp, der für mich persönlich der beste Trainer der Welt ist aktuell, das ist ja immer Geschmackssache, ne? Könnt ihr ja andere Namen jetzt einsetzen, aber also selbst ein Pep Guardiola oder ein Ancelotti oder ein Jürgen Klopp oder auch ein Thomas Tuchel würde, glaube ich, aus dieser Mannschaft jetzt nicht so sehr viel mehr rausholen. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass sie einen deutlich besseren Fußball spielen würden und auch einen stabileren und dadurch auch einen erfolgreicheren. Aber es würde jetzt eventuell die Welt nicht ändern. Was ich damit halt nur sagen will, ist, wer meinen Podcast lange verfolgt, es liegt natürlich nicht am Trainer. Der Trainer ist dann eine Stellschraube, an der man relativ schnell schrauben kann und die man auswechseln kann. Aber in Wirklichkeit, der Satz von Dietmar Beiersdorfer, als er zum HSV kam, der ist halt für mich in Stein gemeißelt. Ja, das Chaos und die Unruhe im Verein macht vor einer Umkleidekabine nicht Halt. Das hat er damals gesagt und das war auch richtig und es ist auch heute noch richtig und deswegen ist die Mannschaft auch verunsichert und wenn die dann auch noch einen verunsicherten Trainer hat, ja, wie soll es denn dann gehen? Also Mannschaft steht in der Kritik, Trainer steht bei mir in der Kritik, aber in der größten Kritik stehen natürlich die, die wirklich dafür verantwortlich sind und wenn dann jemand wie Karl Gernandt so ein blödes Beispiel bringt, da mit dem angeschlagenen Schiff vom Kapitän, also dann weiß ich gar nicht mehr, wie viel ich essen muss. Also ihr wisst den Satz, wie er zu Ende geht. Also das ist wirklich Amateur und ich fühle mich auch so ein bisschen persönlich beleidigt, dass man sagt, will man uns wirklich für so dumm verkaufen? Das gibt es doch gar nicht. Scheint ja bei einigen zu funktionieren, weil wenn du, ich habe natürlich jetzt heute Morgen, am Sonntagmorgen mal intensiv mir so ein paar Blogs mal durchgelesen und wenn du dann in die Kommentare guckst, auf Facebook oder auch bei den Blogs, da gibt es immer noch welche, die dann sagen, ja, also Dietmar Beiersdorfer raus, ist ja keine Lösung und so, das sind ja die Spieler, wo ich dann so denke, boah, ist das kurzfristig gedacht? Das ist so schlimm. Natürlich wüsste ich jetzt auch nicht, wenn morgen Dietmar Beiersdorfer zurücktritt oder Karl Gernandt oder alle, ja, dann verfällt der HSV auch in Chaos. Deswegen, das ist ja die 1-Million-Dollar-Frage. Was muss man jetzt machen, damit es besser wird? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur eins, dass ich es nicht hanseatisch finde, nicht korrekt und beschämend finde, wenn sich die Personen, die für das Gesamtkonstrukt verantwortlich sind, wenn die auf andere runtergucken, dann auf die Mannschaft, dann die Mannschaft schlecht machen oder halt nochmal den fünften oder sechsten Trainer auswechseln und sich selber nicht hinterfragen. Und zwar sehr kritisch hinterfragen und auch deutlich und nicht mit irgendwelchen Worthülsen. Und wenn sie sich hinterfragen würden, dann müssten sie eigentlich zurücktreten. Ja, diese einzige Konsequenz kann es ja eigentlich nur geben. Und jetzt wird dann wieder auf irgendeinen Sportchef gehofft. Was armselig. Und dann vielleicht noch ein Jens Todt, ja, der Buddy da von Dietmar Beiersdorfer, der, klar, ein guter Sportchef tut sich den HSV nicht an. Ich habe das ja vorhin gerade beschrieben, warum ich glaube, dass ein guter Sportchef weiß, okay, so reizvoll der HSV ist, weil wenn du mit dem HSV Erfolg hast, dann bist du natürlich der König. Aber A, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg haben wirst, so minimal, dass man sagt, okay, also diese Wahrscheinlichkeit wird sehr wahrscheinlich, also das wird nicht eintreten und deswegen macht man es nicht. Und B, mein Satz von eben, ja, wenn du hier Erfolg hast, bist du der König, ist natürlich auch wieder Quatsch. Weil wenn einer Erfolg hatte in den letzten Jahren, dann war das Bruno Labbadia, den haben wir auf Händen getragen und dann wurde er von den Fans und auch von der Vereinsführung nach einer durchschnittlichen Saison, wo man sagt, okay, das ist ja für eine HSV schon mal gar nicht schlecht. Und nach einem schlechten Start wurde er nicht nur in Frage gestellt, sondern gleich wieder rausgeschmissen. Also der König wurde dann auch wieder gleich entlassen. Also wo man denkt, dieser Verein hat Fans wie mich oder wie euch einfach nicht verdient. Ja. Ich wurde in dieser Woche mal angefragt über Twitter, dass jemand gesagt hat, du sagst, du bist Fan vom HSV. Von was bist du denn Fan? Von was? Von was bist du Fan? Bist du von diesem Logo-Fan, dieser Raute oder von dem Stadion oder so, weil du kannst von der Mannschaft kein Fan sein, du kannst von diesem Verein kein Fan sein, von der Vereinsführung kann man eigentlich kein Fan sein, weil das ist einfach stümperhaft und schlecht und seit Jahren auf Rücken der Fans und der Geduld der Fans. Also von was ist man eigentlich noch Fan? Und wenn du das dann nicht wirklich beantworten kannst und wenn du dann immer aus der Historie kommst und sagst, ja, mit meinem Vater bin ich aber in den 80er Jahren und Kevin Keegan und Manfred Kals, dann wird es ja mal ganz dünn, oder? Dann wird es mal ganz dünn. Also, schweres Fahrwasser beim Hamburger Sportverein. Über eine halbe Stunde habe ich ins Mikrofon gesprochen. Vielen Dank, dass ihr diesen Monolog, es ist bei mir meistens immer ein Monolog, dass ihr den wieder zugehört habt. Ende November bin ich eingeladen bei Sascha. Freue ich mich jetzt schon drauf, beim wunderbaren HSV-Podcast. Irgendwie, der wird aufgenommen, irgendwie, ich weiß nicht, um den 20., 22., 23. November, irgendwie so. Sascha, wenn du das jetzt hier hörst, freue ich mich jetzt schon drauf. Der erste Kandidat, der 0 Punkte bei deinem Quiz bekommt. Ich kann jetzt schon schlecht schlafen. Jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, denke ich an den wundervollen HSV-Podcast und denke, Hobst, du wirst der erste Kandidat sein, der nicht einen einzigen Punkt macht, weil ich überhaupt nicht so ein mega Gedächtnis habe. Das muss ich jetzt hier nur, ja, also wir sind jetzt mit dem HSV durch, ne? Das ist alles gesagt. Jetzt komme ich nochmal kurz zu was Persönlichem. Ich bin selber über mich manchmal erschrocken. Meine Frau weiß, meine größte Schwäche ist Namensgedächtnis. Ich habe irgendwie kein Namensgedächtnis. Die hat mal zu mir gesagt, ich bin eigentlich froh, wir sind ja seit über 20 Jahren verheiratet, dass du meinen Namen weißt. Also das ist ja toll. Also ich habe echt ein ganz schlechtes Namen. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich saß hier, habe ein Spiel geguckt, Eintracht Frankfurt, ich weiß nicht gegen wen. Mein Bruder saß neben mir und da habe ich ihn angeguckt und ernsthaft, also jetzt wirklich ernsthaft, das ist eigentlich jetzt peinlich, wenn ich das sage. Ich überlege gerade, oh Gott, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, ich glaube, gegen Frankfurt haben wir schon gespielt, oder? Der guckte mich an und sagt, ey, da warst du letzte Woche. Heimspiel zu Hause, 0-3 verloren. Das war letzte Woche. Und ich gucke ihn an, ich denke, ja, stimmt. Das war ja Frankfurt. Ey, so bin ich. Ist das nicht... Ja, und wenn der Sascha bei seinem wunderbaren HSV-Podcast kommt und fragt, wie viele Polen haben bisher beim HSV gespielt oder was weiß ich, was da für Fragen kommen, da werde ich ihn angucken und sagen, sag mal, keine Ahnung. Und dann werden natürlich Hörer, die nur den wunderbaren HSV-Podcast hören und nicht diesen Podcast, die werden natürlich sagen, was für eine Pflaume hat der sich denn da eingeladen? Der Typ hat ja gar keine Ahnung. Und dann kann ich immer nur sagen, ja, stimmt. Oder der Typ hat Ahnung, aber gar kein Gedächtnis. Das könnte auch hinkommen. Also ihr merkt schon, ich gehe damit schon ins Gericht, aber ich hoffe, ich habe euch jetzt schon ein bisschen angeteasert, so ist das ja im Neudeutsch, ich habe euch jetzt schon angeteasert, auch den anderen Podcast zu hören, nämlich den wunderbaren HSV-Podcast mit Sascha und seinen Gästen, ist wirklich immer ein Genuss. Und Sascha, wenn du das jetzt hier immer noch hörst, du hast schon viele gute Gäste gehabt, aber Axel war sowas von mega Weltklasse. Ich hätte diesen Podcast noch 5 Stunden hören können. Mein Gott, war dieser Mann großartig und der muss unbedingt von dir in der Rückrunde wieder eingeladen werden. Das war spitzenmäßig. So, und in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt in den Sonntag. Es ist jetzt kurz vor 11 morgens und ich werde das erste Mal nach Jahren, aber wirklich nach Jahren, mal wieder den Doppelpass gucken. Zumindest werde ich ihn anschalten, weil ich muss noch ein bisschen beruflich arbeiten am Rechner. Aber nebenbei kann dann ja der Doppelpass laufen mit diesem wirklich ganz furchtbaren Helmer. Also sowieso Doppelpass. Also zugegeben, ich habe die letzten bestimmt 3 Jahre nicht eine Minute mehr gesehen. Also das letzte Mal, dass ich das geguckt habe, da war noch Jörg von Tora Moderator und Helmer war irgendwie sein Sidekick. Aber das, Doppelpass ist irgendwie auch Fremdschirm, ne? Aber ich habe jetzt gelesen, dass Markus Scholz vom Abendblatt da sein soll, dass Armin Fee da sein soll, also ehemaliger HSV-Trainer, der hoffentlich so ein bisschen auch von hinter den Kulissen erklärt, wie das war vor der Ausgliederung. Hoffe ich zumindest, dass das so ein bisschen mehr Sachverhalt bekommt. Und Philipp Köster ist Gast. Und als ich das gelesen habe, eben habe ich gedacht, okay, wenn Philipp Köster Gast ist, muss ich mir das angucken. Ja, Chefredakteur des besten Fußballmagazins der Welt, Elf Freunde. Den Philipp Köster liebe ich, den finde ich großartig. Und insofern hoffe ich, dass auch ein in der Tendenz niveaulose Fußball-Talksendung mit einem zumindest damals nicht wirklich guten Helmer, dass das trotzdem eine ganz gute Sendung wird. Ich bin mal gespannt. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist die Sendung ja schon lange gelaufen und dann habe ich vielleicht auch auf Twitter oder auf Facebook so 2, 3 Kommentare hinterlassen. Aber das ist jetzt auch für euch nicht mehr interessant, weil es ist ja merkwürdig. Ne? Für mich in dem Moment der Aufnahme, wo ich ins Mikrofon spreche, ist noch die Zukunft und wenn ihr das hört, ist das schon die Vergangenheit. Also lassen wir es. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich melde mich vor dem Spiel gegen Hoffenheim, die übrigens in den ersten 10 Spielen nicht ein einziges Spiel verloren haben. Nicht eines verloren. Wie geil ist das bitte? Und wir haben noch nicht eins gewonnen. Wahnsinn. Ja, ich melde mich vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Davor nicht, außer, und das ist ja absolut denkbar in dieser Länderspielpause, es passiert noch was beim HSV. Also es kommt noch ein Sportchef oder es kommen irgendwelche Revolte. Halt, last but not least, apropos Revolte. Ich möchte nicht Revolte entfachen und ich möchte auch keinen aufrufen, irgendwie totale negative Stimmung zu machen. Ich möchte trotzdem aber meine Verwunderung aussprechen, warum auch beim Spiel gegen den BVB und einem erneut armseligen Auftritt unserer Mannschaft zu Hause, ich habe es ja vorhin schon mal im Nebensatz angedeutet, zu Hause, wo der Vorstand erneut Jahr für Jahr die Ticketpreise erhöht und die Dauerkarten Besitzer jetzt sogar knebelt, dass sie mindestens, ich glaube, 12 Spiele oder so pro Saison gucken müssen, sonst verfällt ihre Karte. Also wo die treuesten der treuen Fans auch von diesem Vorstand noch missbraucht werden, um ihre wirklich amateurhafte Führung dieses Vereins in irgendeiner Form noch zumindest halbwegs zu finanzieren, wobei wir wissen, das ist auch schon vorbei. Aber was ich nicht verstehen kann dann von diesen Fans, dass auch gestern beim Spiel gegen Dortmund ich nicht einmal Beiersdorf Rausrufe gehört habe, nicht einmal Gernand Rausrufe. Zugegeben, ich war nicht im Stadion, es kann sein, dass die gefallen sind, aber so geil ich es fand, dass 57.000 gesungen haben, außer Uwe, könnt ihr alle gehen, das fand ich wirklich ganz, ganz klasse, ja, weil es spiegelt genau das wider, was ich auch gedacht habe. Also außer Uwe könnt ihr alle gehen, das war toll, aber ich glaube, dass der gemeine Mob dann die Spieler meint, weil Uwe Seeler ja auch ein Spieler war. Also ich glaube, dass viele das auf die Mannschaft gemünzt haben, aber ihr könnt alle gehen, da war für mich Herr Beiersdorfer genauso präsent wie Herr Wettstein und Herr Hilke und Herr Peters und Herr Gernand und Herr Nogli und naja, wie sie alle heißen, Wolf und auch bitte die Stadionsprecher, wirklich unsäglich und peinlich berührt. Also ich meinte jetzt mal alle, ich meine, das ist ja nur symbolisch, ne? Weil wenn die wirklich alle gehen, dann ist das Chaos, was wir jetzt schon haben, ja noch größer, aber damit die auch mal verstehen, dass ein Lotto King Karl versteht oder ein Jörn Wolf versteht oder ein Herrn Bernhard Peters versteht, dass das, was die Fans da singen, außer Uwe, könnt ihr alle gehen, dass die auch wirklich wissen, ey, auch du bist gemeint. Und ich glaube, die wissen das gar nicht, dass auch die gemeint sind. Und deswegen wäre es wirklich mal an der Zeit, dass das Stadion auch sich ganz deutlich mal gegen diese Art der Vereinsführung positioniert und nicht nur gegen eventuell Spieler oder gegen eventuell Trainer.
Also ist jetzt ein bisschen merkwürdig von mir jetzt ganz zum Schluss, weil ich möchte eigentlich ja gar nicht aufrufen, dass man jetzt hier eine große Anti-Haltung haben soll. Und ich bin immer für eine friedliche Auseinandersetzung und lehne jede Art der Gewalt wirklich ab. Also das kann ich für mich wirklich so behaupten. Also, aber mir geht es einfach um das Deutlichmachen, ne? Um das deutlich zu machen, dass die Spieler eigentlich die ärmsten Säue sind da auf dem Platz. Auch die machen ihre Fehler, aber guckt euch einen Johan Giroud an. Jetzt geht der Podcast noch länger, ne? Guckt euch einen Johan Giroud an. Natürlich ist das vielleicht nicht der weltbeste Innenverteidiger, aber es gibt einen Grund, warum man Johan Giroud seit Jahren Nationalspieler der Schweiz ist, und die Schweiz ist nicht unerfolgreich. Also das ist ein guter, durchschnittlicher Bundesliga-Innenverteidiger, Johan Giroud. Ist ein durchschnittlicher, guter Bundesliga-Innenverteidiger. Das würde ich wirklich behaupten. Der hat immer mal so seine zwei, drei Flops drin. Aber ehrlich gesagt, der spielt ja aber auch in einer völlig verunsicherten Mannschaft. Hat dann auch noch die Kapitätsbinde. Zumindest, hat die Kapitätsbinde. Also wo man sagt, also einen geschwächteren Kapitän hatte der HSV ja auch seit Jahren nicht. Und dann, wenn du dann siehst, was für Böcke der reißt, ja nicht nur gestern gegen Dortmund beim 0-2, sondern hat ja auch in der jüngeren Vergangenheit den ein oder anderen Gegentreffer zugelassen, wirklich, wo der Kopf ausgeschaltet ist. Aber das ist ja eine mentale Geschichte. Das ist eine mentale Geschichte. Und deswegen ist Johan Giroud für mich so ein Beispiel, dass man sagt, ja, der muss auch kritisiert werden dürfen, der muss sich auch kritisieren lassen. Das, was er da abliefert auf dem Rasen, ist überhaupt nicht Bundesliga-tauglich und steht in keinem Verhältnis zu seinem Gehalt. Das ist richtig, aber man muss sich dann auch hinterfragen, warum so ein Spieler wie Johan Giroud, Nationalspieler und so weiter, ich habe es gerade gesagt, guter Bundesligaspieler mit Sicherheit, warum der so schlecht spielt. Und dann hat es wirklich was mit der Mentalität zu tun und dann ist es halt, dann wäre es mir halt ganz wichtig, dass die Spieler auch auf dem Rasen merken, dass die Kritik, das Pfeifkonzert und so weiter auch ihnen gehört. Sie sollen nicht in Watte gepackt werden, aber definitiv nicht nur ihnen, sondern sie sind ein Teil dessen und sie sind die armen Säue, die vor 57.000 auf dem Rasen stehen müssen, während die anderen in ihrer Loge sind und sich das Ganze von oben angucken und dann natürlich weiter mauscheln wie bisher. Und wenn dann das Mikrofon an ist, dann kommt ein Herr Gernandt und dann fordert er, dass die Mannschaft stabiler arbeiten muss und dass das Schiff leck geschlagen hat, aber der Kapitän nicht in Frage gestellt wird. Also, wie furchtbar ist das denn bitte? Und ja, mir ist das halt nur wichtig. Ich würde mich freuen als Fan, wenn in der nächsten Phase, wenn sich jetzt in der Länderspielpause nichts ändern sollte in der Vereinsführung, dass die Fans das wirklich mal klar machen, dass man sagt, klar ist jeder Spieler zu kritisieren, jeder Trainer zu kritisieren, aber wer hat denn dieses Schiff gebaut? Wer ist denn für diesen Rumpf zuständig? Das ist die Vereinsführung. Wenn man schon so eine peinliche Metapher selber ohne Not ins Mikrofon hustet, dann muss man das auch bitte mal zurückbekommen. So, jetzt bin ich aber auch wirklich fertig hier, ne? Fast eine Dreiviertelstunde, fast eine ganze Halbzeit über den HSV gesprochen. Ich wollte das doch eigentlich gar nicht mehr, aber ich finde es natürlich schön, wenn ihr euch dadurch halbwegs gut unterhalten gefühlt habt oder hoffentlich auch verstanden gefühlt habt. Freue mich immer sehr über anregende Diskussionen und Kommentare auf unserer Nur der HSV Podcast Facebook-Seite oder ihr könnt mir natürlich auch gerne bei Twitter schreiben. Freue mich über euer Feedback und in diesem Sinne uns allen noch einen schönen Sonntag und eine mit Sicherheit sehr spannende Länderspielpause. Tschüss aus Hamburg.